Vor 7 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den 10. September zum Weltsuizidpräventionstag erklärt. Jedes Jahr sterben weltweit etwa 1 Million Menschen durch Suizid. Allein in Deutschland töten sich jährlich fast 10.000 Menschen. Was bringt einen Menschen dazu, nicht mehr leben zu wollen? Was bedeutet es für Angehörige und Freunde, einen Menschen durch Selbsttötung zu verlieren? Über diese und andere Fragen spreche ich jetzt mit Wolfgang Stich vom Arbeitskreis Leben Freiburg. Hallo Wolfgang.
Hallo Anja.
Wolfgang, was sind die Auslöser und was sind die Ursachen dafür, dass ein Mensch nicht mehr leben will?
Ja, ich finde es schon mal sehr schön, dass du die Unterscheidung machst zwischen Ursache und Auslöser, weil das sind wirklich ganz gewaltige Unterschiede. Die Öffentlichkeit hält sich oftmals an einem äußeren Umstand fest, ja, und sagt da, deswegen bringt man sich doch nicht um, aber das ist halt der Auslöser, ja. Und ich habe schon in unserer Beratungsstelle erlebt, dass jemand einen Suizidversuch gemacht hat, nachdem sein Auto nicht ansprang. Da kann man natürlich sagen, deswegen machen wir doch sowas nicht, ja. Aber der Hintergrund ist natürlich eine lange Kette von anderen Situationen und die Ursache letztlich ist immer doch oft oder häufig das Gefühl, am Ende zu sein, selber zu scheitern, also das persönliche Scheitern. Das ist so was ganz Wichtiges, Zentrales. Aber natürlich muss man einfach auch sehen, dass im Zusammenhang mit Suizid das Thema Depressionen eine ganz große Rolle spielt. Aber es hat, wie gesagt, nicht nur mit Krankheit zu tun, sondern es hat auch einfach mit Krisen, mit psychosozialen Krisen zu tun und wie jeder Einzelne es schafft, damit umzugehen.
Auffallend ist ja, dass sehr viele Jugendliche und junge Menschen sowie ältere bzw. sehr alte Menschen Suizid begehen. Während die einen das ganze Leben noch vor sich gehabt hätten, ist bei den anderen auf den ersten Blick nicht zu verstehen, warum sich jemand, der 60, 70 oder sogar 80 Jahre lang das Leben erfolgreich gemeistert hat, plötzlich sterben möchte. Oder doch, ist es verständlich?
Also da muss ich jetzt etwas korrigieren. Das ist so, dass die jungen Menschen zwar die höchste Rate an Suizidversuchen haben, aber nicht an Suiziden. Das sind dann wiederum die Alten. Ja. Bei den jungen Menschen, da ist es oft eher so, dass oftmals sehr aus dem Affekt heraus eine suizidale Handlung verübt wird, also oft gar nicht so lange vorher geplant ist und oft auch gar keine Erfahrung darin liegt, wie kann ich mich denn überhaupt am besten in Anführungszeichen umbringen. Deswegen enden die oftmals auch nur im Versuch. Daneben muss man auch sagen, der Suizidversuch ist oft auch nicht nur einfach ein misslungener Suizid, sondern oft auch hat auch was Appellhaftes. Während bei Alten ist natürlich so, oder Älteren, die wollen nicht mehr appellieren, sondern die ziehen für sich einen Schlussstrich. Da ist oftmals so die Perspektive, was kommt noch auf mich zu? Was habe ich zu erwarten, das zu einem Schritt führt? Während bei den Jungen ist eher der Moment, ja, dass sie sagen, jetzt das kann und will ich nicht mehr aushalten.
Das kann und will ich nicht mehr aushalten, denke ich, ist aber auch bei älteren Menschen oder könnte ein Grund sein. Also Stichwort Vereinsamung oder die Angst vor der Vereinsamung. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der diese Angst, finde ich, nicht ganz unbegründet ist. So, gerade im Alter, also Familie, Freunde, Freundinnen, Angehörige sterben weg. Du selber bist der Letzte oder die Letzte. Ne? Und auch Wohnformen, die das fördern. Oder ich denke, Altersheime sind wirklich kein Ponyhof oder die wenigsten. Siehst du da einen Ausweg aus diesem Dilemma, aus diesem Motiv Vereinsamung, aus dieser Angst?
Ja, das stimmt schon. Das Thema Vereinsamung ist natürlich ein Riesenproblem. Ja? Und wenn vielleicht der einzige Kontakt zur Außenwelt noch der Zivi ist, der das Essen auf Rädern bringt, dann ist das natürlich schon ein Verlust an Lebensqualität, der massiv ist. Ja. Und trotzdem, natürlich, wenn es mir im Moment gut geht, nehme ich mir nicht das Leben, nur weil ich denke, es könnte mir schlechter gehen. Ja. Also es braucht natürlich schon einen Boden an Frustration, an eingeschränkter Lebensqualität, dass mit der Perspektive, was kommt jetzt noch alles, dann natürlich so ein Schritt kommt. Ja. Wie es weitergeht, ich weiß es nicht. Das ist eine ganz spannende Geschichte, ja, weil wir kennen alle die Alterspyramide. Ja. Wir wissen, dass die Suizide bei den Alten, die Suizidrate bei den Alten am höchsten ist. Ja. Also da bin ich schon auch gespannt. Ja. Also wie du schon sagtest, Wohnformen, wie funktioniert Kommunikation auch zwischen den Generationen? Das ist schon eine spannende Frage. Ja. Das Thema Alterssuizid, das wurde auch innerhalb der Suizidprävention viele Jahre lang vernachlässigt. Da hat sich irgendwie kaum einer so richtig rangetraut. Ist auch schwierig, weil ich glaube, ganz viele Menschen können es auch akzeptieren, wenn jemand für sich im Alter diesen Strich zieht. Ja. Andererseits sagt man sich, also, das kann so nicht sein. Also das ist eine ganz schwierige Situation oft auch. Ja. Aber so langsam kommt es doch immer mehr jetzt an die Oberfläche, auch wird thematisch behandelt. Und wir hatten ja 1977 eine Tagung zum Thema Alterssuizid an der Katholischen Akademie, die war ausverkauft. Und das war ganz überraschend für die Veranstalter, also die Katholische Akademie. Und jetzt möchte ich schon mal darauf hinweisen, am 11.11. findet ein Studientag zum Thema Suizidprävention im Alter statt unter dem Titel Ausweglos. Als wer da mehr Informationen möchte, wendet sich an die Katholische Akademie.
Wer ist da die Zielgruppe?
Zielgruppe sind sowohl diejenigen, die im Bereich der Seniorenhilfe arbeiten, aber es können auch Menschen sein, die sich ganz grundsätzlich interessieren oder auch fürs Thema interessieren. Also da gibt es überhaupt keine Einschränkungen.
Du hast es vorhin auch gesagt, bei Jugendlichen, da ist die Zahl der Suizidversuche, also der nicht erfolgreichen Suizide, da sage ich jetzt mal dem Himmel sei Dank, nicht ganz so hoch. Und oftmals ist es auch ein Hilfeschrei, genau. Und doch gar nicht wirklich der wirkliche Wunsch, ich will wirklich aus diesem Leben gehen.
Genau.
Es geht ja immer so ein bisschen das Gerücht, wer einen Selbstmord ankündigt, da braucht, kann man sich ein bisschen entspannen, weil da muss man keine Angst haben, da passiert schon nichts. Das ist ein Mythos, oder? Mhm.
Na ja gut, wenn es ein Suizidversuch stattfindet, heißt ja nicht, dass vorher das angekündigt worden ist. Ja. Das Problem ist natürlich, je mehr Hinweise kommen, oftmals sind die auch gar nicht verbal, sondern werden ja auch anders geäußert und sie bleiben ungehört, umso mehr kommt derjenige vielleicht unter Druck, das auch wirklich mal ernsthaft zu machen, damit der andere auch kapiert, seine Situation kapiert. Ja. Es ist ja häufig oft eine Sprachlosigkeit da, eine Kommunikationsbremse, die dann dazu führt, dass man sich so nicht mitteilen kann. Ja? Und wir kennen ja alles das, man muss cool sein und locker sein und alles Mögliche. Und dann über seine eigenen Probleme zu sprechen, fällt dann oft auch schwer, gerade jungen Leuten. Ja.
Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ein junger Mensch, sendet Signale aus, da ist irgendwas. Wie gehe ich damit um?
Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt an die Tabugrenze. Ja? Also ich glaube, dass wir oftmals zum einen durch das Tabu auch eine Wahrnehmungssperre haben. Das erlebe ich ganz oft, wenn wir mit Hinterbliebenen nach Suizid arbeiten, dass man, wenn man dann zurückschaut, ganz viele Punkte wieder sieht oder meint zu erkennen, wo es Hinweise gab, aber man hat sie nicht erkannt. Ja? Aber wenn man sie halt erkennt oder wenn es auch klar geäußert wird, dann finde ich es ganz wichtig, dass man das nicht bagatellisiert. Ja? In Richtung, ja, das wird schon wieder, ja, ist alles nicht so schlimm. Auch nicht dramatisiert, ja, dass man jetzt gleich den Arzt anruft oder gleich schaut, dass in die Psychiatrie kommt, ja, sondern dass man es einfach ernst nimmt, anspricht. Und es geht natürlich auch nur, wenn ich Zeit habe. Ja. Also ich kann auch von meiner Seite aus natürlich auf jemanden zugehen, wenn ich das schon lange bemerke, dass der sich zurückzieht, sich isoliert. Und wenn ich mich dann erkundige, wie es ihm geht, kann ich durchaus auch mal die Frage nachschieben, denkst du auch dran, dir das Leben zu nehmen? Ja? Das ist natürlich eine Frage, die erstmal schwerfällt. Ja? Wenn wir als Rollenspiele machen mit Leuten, die sich für eine Fortbildung interessieren bei uns, dann merken wir immer wieder, wie das schwerfällt. Ja? Aber je öfter man das mal macht, umso mehr merkt man, das kann eine ganz normale Frage sein. Ja? Ähnlich wie wenn ich frage, hast du Kopfschmerzen oder Bauchweh? Ja? Aber das heißt dann erstmal Zeit mit sich zu bringen, weil dann nachher gleich wieder abwürgen, dann fühlt sich der andere auch nicht ernst genommen und abgebügelt. Das heißt nachher auch letztlich seine Grenzen sehen, weil nachzufragen und sich zu interessieren heißt es nicht unbedingt, ich bin jetzt zuständig für denjenigen. Ja? Weil das ist ja, glaube ich, eine Angst, die sich auch verbindet, dass man dann was an der Backe hat, dass man vielleicht nicht mehr loskriegt und Befürchtung hat, man ist dann selber auch verantwortlich für den anderen.
Und das ist aber noch gar nicht so weit. Ein einfaches Nachfragen ist noch nicht identisch mit ich habe Verantwortung.
Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ich denke, das ist mir auch immer wichtig, wenn wir mit Hinterbliebenen arbeiten, dass die Leute irgendwann mal für sich das annehmen können, zu sagen, ich bin verantwortlich für das, was ich mache, aber nicht für das, was der andere macht. Ja. Ich kann Interesse zeigen, ich kann mit ihm zusammen überlegen, wo können sie Hilfemöglichkeit geben, aber der andere muss halt den Schritt machen.
Das heißt, die Verantwortung bleibt bei dem Einzelnen letztendlich dann doch.
Letztlich schon. Also ich sage mal, da sind wir ein bisschen privilegiert, weil wir ja im ambulanten Beratungsraum arbeiten. Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt Arzt bin, ja, oder wenn ich Therapeut bin. Also dann habe ich auch eine sogenannte Garantenpflicht und dann gibt es schon sowas wie eine Verantwortung, die ich habe. Ja. Inwiefern die nachher juristisch ist, ist das wieder was anderes. Ja. Aber da ist eher so eine moralische Kategorie. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der sich das Leben genommen hat, da bleiben doch fast immer Schuldgefühle zurück. Ja. Das ist aber ganz normal.
Schuldgefühle dürften auch bei der nächsten Frage eine Rolle spielen, denn einen geliebten Menschen zu verlieren ist für niemanden einfach. Aber um jemanden zu trauern, der oder die durch Suizid zu Tode kam, ist mit zusätzlichen Belastungen und Leid verbunden. Ein Schwerpunkt deiner Arbeit beim Arbeitskreis Leben ist ja auch die Begleitung von Trauergruppen. Was sind die typischen Probleme, mit denen diese Menschen zu kämpfen haben?
Ja, ich sag mal, das sind zwei oder drei Schwerpunkte, kann man da nennen. Das eine ist natürlich das Tabu. Ja, also ich kenne schon einige Leute, die waren auch in Trauergruppen, haben sich dort aber nicht einmal getraut zu offenbaren, wie derjenige zu Tode kam, weil sie auch da wieder Angst haben vor Stigmatisierung. Das andere ist der Bereich, ich sag mal, Traumatisierung. Es gibt nicht selten Hinterbliebene, die sind mehr oder weniger stark traumatisiert, auch nach einem Suizid. Und es ist natürlich dann auch, das hat vielleicht wieder was mit der Tabuisierung zu tun, dass auch das soziale Umfeld ja oft dann auch überfordert ist und sich zurückzieht und dann so eine Isolation eintritt, eine äußere und eine innere Isolation. Das ist natürlich für einen Trauerprozess auch ganz hinderlich. Und dann kommen natürlich noch die Schuldgefühle, die hier schon angesprochen worden sind, dazu. Das kenne ich oft von anderen Todesursachen auch. Also auch nach dem Herzversagen macht sich ein Angehöriger Vorwürfe, warum sind wir nicht zum Arzt gegangen und so. Aber es hat dann doch nochmal eine andere Qualität. Ja. Und was sicher manchmal auch noch dazu kommt, das ist die Scham. Ja. Also dass in unserer Familie sowas passiert ist, dass mein Mann sich das Leben nimmt, dass mein Sohn oder meine Tochter sich das Leben nimmt. Was muss ich für eine Mutter sein? Ja? Und da ist dann also das Thema Scham und Schuld, das spielt da schon eine große Rolle.
Wie sieht denn dann so eine Trauerarbeit aus, die du begleitest?
Ich glaube, eine Trauergruppe, also ich sag mal, Trauerarbeit ist ja so ein Begriff, der, ich glaube, der kommt sogar von Freud noch. Also bei uns gibt es einfach Trauergruppen, und zwar deswegen, weil, oder vielleicht muss ich da mal sagen, ich bin 1994, als ich angefangen habe beim AKL, nach 3 Wochen, ich war ja auch noch Novize auf dem Gebiet, mit einem Ehepaar konfrontiert worden, die 2 erwachsene Kinder im Abstand von 5 Jahren beide durch Suizid verloren hatten. Ich habe mich da auch überfordert gefühlt und habe dann gedacht, solche Leute muss es nach mehr geben, und habe das in die Zeitung gesetzt, und dann gab es auch eine Gruppe, die gibt es seither jedes Jahr. Und was mir einfach letztlich, auf was es letztlich rausläuft, ist ja nur, dass es einen Raum gibt, wo ich vorbehaltlos über alles sprechen kann, was mich bewegt. Das klingt ganz banal, aber das ist letztlich das Wesentliche. Ja, also da kommt es gar nicht so sehr jetzt auf irgendwelche therapeutischen Interventionen an. Jeder geht seinen Weg, jeder geht es mit seinem Tempo, jeder hat seine Umgebung und seine Geschichte, die ihn da beeinflusst. Aber einen Raum zu haben, wo ich mich geborgen fühlen kann, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
Du arbeitest jetzt schon seit 16 Jahren beim Arbeitskreis Leben in Freiburg als Sozialarbeiter, und du leitest auch diese Einrichtung. Wie hat diese Arbeit, die ja wirklich nicht nur ist gut, also wahrscheinlich selten wirklich lustig ist, wie hat diese Arbeit dein Leben beeinflusst?
Positiv. Also ganz positiv. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich denke mal, wir haben es ja ganz oft mit Leben wollen zu tun. Ja, also hinterm Suizid steckt ja oftmals eine ganz starke Sehnsucht nach Leben. Vielleicht nicht so, genau nicht so, wie man es jetzt erlebt, aber ein anderes Leben. Aber eigentlich ist immer eine Lebenssehnsucht dahinter. Ja. Das ist bei Hinterbliebenen eine andere Sache. Da muss ich wirklich sagen, das ist belastend. Und da muss ich auch immer gucken, wie ich das für mich dann verarbeiten kann. Ich mache das jetzt schon, wie gesagt, seit 16 Jahren, da hilft mir auch die Routine etwas. Aber generell, denke ich, hat es einfach immer damit zu tun, wie lebe ich? Das ist die Frage, die ich mir ausstelle. Dümpel ich so vor mich hin, oder wie gestalte ich mein Leben? Was gibt für mich Sinn? Und für mich dann aber auch wieder gerade die Begegnung mit Trauernden immer wieder so wichtig, weil ich dann so ein Gefühl von Dankbarkeit dafür entwickelt, dass wenn ich nach Hause komme, meine Frau und mein Kind noch da ist. Ja? Und ich weiß auch, das ist nicht selbstverständlich. Ja?